Halleluja. Heute Abend brauchen wir sehr viel Gnade. Gnade, um diese kostbaren Zusammenhänge zu verstehen, die die Bibel uns bringt im Themenbereich Kreuz und Auferstehung. Und wir werden uns sehr, sehr viele Schriftstellen anschauen. Und vielleicht wird es nicht weitergehen als bei manchen, dass sie irgendwie ahnen und spüren, da ist ein Geheimnis. Es hat noch nicht Klick gemacht, aber ich spüre das. Da ist die Bombe. Da ist das entscheidende Ding. Und dann will ich dich ermutigen, dass du dann mit diesen Texten weiterarbeitest und betest und den Heiligen Geist einlädst, dir Offenbarung zu geben. Das, worum es hier heute Abend geht, kannst du nur mit Offenbarung verstehen. Mir ist ganz gleich, wie intelligent und gebildet du bist, wenn der Heilige Geist nicht Offenbarung gibt, dann wird es nicht Klick machen. Aber er will Offenbarung geben. Jesus hat gesagt, er wird uns in alle Wahrheit führen. Und vielleicht manche von euch werden heute etwas hören über diesen Zusammenhang Kreuz und Auferstehung, was sie noch nie gehört haben. Und das kommt dir sehr seltsam vor und das kommt dir sehr fremd vor. Aber du wirst sehen, ich gehe von Schriftstelle zu Schriftstelle. Nur an einer einzigen Stelle, die überhaupt nicht wesentlich ist, gebe ich meine persönliche Meinung und die tue ich auch kund. Und ihr könnt das beiseite lassen und könnt sagen, das glaube ich nicht und das ist nicht, was ich übernehme. Und du musst es auch nicht übernehmen. Aber was du übernehmen musst, ist das, was Gottes Wort sagt über das Kreuz und über die Auferstehung und was es damit auf sich hat und was das mit uns heute zu tun hat. Das ist der Schlüssel für unsere Autorität über den Feind. Wir haben dieses Wort zum Schluss gehabt in der letzten Einheit, dass wir dem Teufel widerstehen sollen, standhaft im Glauben. Und das heißt, im Glauben an bestimmte Wahrheiten, die Gott uns gibt. Glaube ist nicht einfach, ja, ich glaube, dass ich glaube, sondern ich rechne ganz fest und ich bin überzeugt von bestimmten Tatsachen, die Gott mir zeigt in seinem Wort. Das ist Glaube. Fangen wir mal ganz vorne an. Nach dem Sündenfall, als Adam gewählt hat, sich dem Teufel unterzuordnen und seinem Wort zu gehorchen, wurde der Teufel Gott dieser Welt. Und dort gleich am Anfang bekam der Teufel eine Prophetie, bekam ein Wort von Gott. Und das Wort lautete, der Nachkomme, der Same der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten, das heißt, ihm den Garaus machen, ihn zu Ende bringen, ihn besiegen. So von Anfang an, der Herrschaft des Feindes über die Menschheit, der Teufel wusste, der Tag wird kommen, wo Gott jemanden schicken wird und der wird ihn konfrontieren und er wird ihn überwinden und er wird ihn besiegen und ihm die Macht, die er an sich gerissen hat, wieder wegnehmen. Und Gott oder der Teufel wusste, was Gott verspricht, das tut er. So er wusste, es ist eine begrenzte Zeit. Und im Laufe der Zeit dann entfaltete sich der Plan Gottes und es kam dann das Volk Israel und Gott schickte Propheten immer wieder und einer nach dem anderen, sie weissagten über den kommenden Messias, der das Reich wiederherstellen würde, der Israel befreien würde und wieder zur Herrschaft bringen würde. Und viele von diesen Propheten haben bestimmte Details aus dem Leben des Erlösers prophezeit. Der eine sprach über dies, der andere sprach über jenes. Einer sprach darüber, wo würde er geboren sein. Der nächste sprach davon, er wird aus Ägypten kommen. Und das waren lauter Puzzleteile, die alle nicht zusammenpassten und die keinen Sinn gemacht haben. Aber der Teufel hat gespürt, irgendwas braut sich zusammen. Aber er konnte das nicht einordnen. Und Gott hat diesen Plan der Erlösung wohl verborgen vor dem Teufel. Und dann gab es diese 400 Jahre Schweigen von Maleachi bis zum Kommen Jesu. Und auf einmal fingen an, Aktivitäten stattzufinden und die Engel kamen rauf und rab und gingen zu Elisabeth, gingen zu Maria, kündigten ihr gewaltige Dinge an. Und dann kurze Zeit später kamen diese Weisen, diese Magier aus dem Osten, die übernatürliche Weisung empfangen hatten, der König der Juden würde geboren sein. Und sie kamen nach Jerusalem und sie gingen natürlich, weil sie den König begrüßen wollten, zum Königspalast, ist ja logisch. Und sie klopften bei Herodes an und sagten, wir sind gekommen, den neugeborenen König der Juden zu begrüßen. Und er hat sofort gecheckt, wenn die aus dem Osten von weit, weit herkommen und übernatürliche Weisung bekommen haben, das ist nicht irgendwie eine normale kleine Sache. Und er wusste, da ist kein Prinz, kein zukünftiger König zu der Zeit geboren. Er hat sofort verstanden, das kann sich nur um den Messias handeln. Und er ruft alle seine Schriftgelehrten zusammen und sagt, Leute, tut was für euer Geld. Was sagt die Schrift? Wo wird der Messias geboren? Und sie haben ihm ganz klar gesagt, die Schrift sagt in Bethlehem. Sie haben die Propheten studiert und sie haben verstanden, der Messias würde in Bethlehem geboren sein. Und Herodes der Fuchs hat gesagt, ja, also Bethlehem, geht ihr mal hin, betet an und ich komme dann später nach, habe im Moment Terminschwierigkeiten, aber ich komme dann später nach und werde auch dem neugeborenen König der Juden huldigen. Natürlich hat er alles andere im Sinn gehabt und wusste, diesen König muss er ausschalten. Er war dämonisch, teuflisch inspiriert. Und er hat einen Befehl gegeben, alle Kinder und alle männlichen Kinder unter 2 Jahre in Bethlehem und Umgebung umzubringen. Was beweist, dass der Teufel nicht allwissend ist. Wenn der Teufel gewusst hätte, welcher Kuhstall, welcher Feldweg, welche Hausnummer, hätte er einfach ein Erdbeben, einen Blitz einschlagen lassen können, in diese eine Hütte oder sonst irgendwas machen können. Aber der Teufel wusste nur Bethlehem, weiter nichts, keine Details. Und so wurden alle Kinder umgebracht. Aber Gott stand da drüber und Gott hat zu Josef gesprochen, nimm deinen Sohn und geh nach Ägypten. Und sie flohen nach Ägypten. Und als die Gefahr vorüber war, dann kamen sie zurück und so hat sich das Wort erfüllt, aus Ägypten habe ich meinen Knecht gerufen. Und auf einmal passte das zusammen, in Bethlehem geboren, aber aus Ägypten gerufen, was vorher überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und der Teufel war hochgradig nervös, er wusste, sein Gegenspieler ist jetzt da, er ist auf der Bildfläche, aber wo ist er und was macht er? Und Gott hat seinen Sohn für 30 Jahre verborgen, hat seine Hand über ihn gehalten, hat ihn in der Stille, in der Verborgenheit aufwachsen lassen und vorbereitet auf seinen Dienst. Und dann kam Johannes der Täufer und hat gesagt, jetzt ist es soweit, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen als ein Zeichen eurer neuen Gesinnung. Und Massen gingen zum Jordan und ließen sich taufen. Interessanterweise die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Sie gingen nicht, aber das Volk ging in Massen. Und da war Johannes und taufte. Und eines Tages zeigte er auf einen Mann, du musst dir vorstellen, da waren Massen von Leuten. Und Johannes der Täufer zeigt auf einen und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Da war der Vorhang weggezogen. Auf einmal wusste der Teufel, wer derjenige sein würde. Durch Offenbarung hat Johannes ihn erkannt. Das war ja nicht ein goldener Heiligschein um das Haupt von Jesus. Sein Gewand war genauso schmutzig und staubig wie das der anderen auch. Niemand konnte erkennen unter den tausenden von Leuten, wer ist er denn jetzt? Aber Johannes hatte Offenbarung vom Heiligen Geist und sagt, das ist das Lamm Gottes. Und von dem Moment an wusste der Teufel, wer sein Gegenspieler ist, wer der ist, der gekommen ist, um ihm den Kopf zu zertreten, um ihn aus dem Wege zu räumen. Und sofort nach der Taufe kommt die Konfrontation. Unmittelbar nach der Taufe. Und er wird vom Geist in die Wüste geführt. Und dort kommt der Versucher. Und Jesus überwindet ihn. Und er wiederholt, was im Garten geschehen ist. Die Versuchung, auf die Stimme des Feindes einzugehen. Unter extremen Bedingungen. 40 Tage gefastet. Nur getrunken. Woher wissen wir das? Die Schrift sagt, als er nach 40 Tagen herauskam, hungerte ihn. Versteht ihr? Es dürstete ihn. So bitte, wenn du ins Fasten gehst, trinke, trinke viel. Und wenn, ist zeitlich gemeint, nicht falls es mal passieren sollte, dann, wenn du ein Jünger bist und Fasten zu deinem Lebensstil gehört, dann achte darauf, dass du trinkst. Und die erste Runde ging an Jesus und der Teufel hat verloren. Was sagt die Schrift? Er verließ ihn für eine Weile. Aber der Teufel blieb ihm auf den Fersen und hat ihn im Auge behalten und hat Gelegenheiten gesucht, Jesus umzubringen, weil er wusste, der wird ihm gefährlich sein. Und Jesus ging umher und heilte. Und die Schrift sagt, er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Bitte bemerke, was die Schrift sagt. Da war nicht einer krank, den Gott krank gemacht hat. Alle, die Jesus geheilt hat, waren vom Teufel überwältigt. Das ist, was die Schrift sagt. Und ich hoffe, dass dir das klar ist, dass Krankheit nicht von Gott kommt. Das ist, was die Schrift sagt. Wenn Krankheit von Gott käme, gäbe es Krankheit im Himmel. Dann hätte Adam vor dem Sündenfall Probleme gehabt mit Krankheit. Und wenn wir dann in der Ewigkeit sind, dann werden wir immer noch krank sein. Krankheit gibt es nicht bei Gott. Das hat alles zu tun mit der Herrschaft des Teufels. Damit will ich nicht sagen, dass jeder, der krank ist, dämonisch belastet ist. Aber es ist ein Werk der Finsternis. So, Jesus heilte die Kranken, trieb Dämonen aus. Und er sagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, das ist der Heilige Geist, dann ist das ja ein Beweis, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. Und er demonstrierte, das neue Reich hat begonnen. Und viele, viele Menschen wurden geheilt und Menschen fingen an, Jesus nachzufolgen und fingen an zu vermuten, er ist vielleicht der Messias, von dem die Propheten geredet hatten. Und der Teufel wurde immer nervöser und wusste eins, den muss er aushalten, bevor es irgendwie ernst wird, bevor es zum Showdown kommt, bevor es zu dieser Katastrophe kommt, wo ihm der Schädel zertreten wird. Und er stachelte den religiösen Mob auf. Jesus war in seiner Heimatstadt und predigte dort eine sehr ernste Botschaft und hat ihnen mit dem Wort bewiesen, dass ihr Glaube nicht echt ist. Und sie wurden wütend über diese Botschaft. Und sie ergriffen Jesus und schleppten ihn aus der Stadt und führten ihn an einen Abhang. So, sie hatten schon Jesus in der Hand. Und der Teufel sagt, ja, jetzt noch einen Augenblick, ein Schubs den Abhang runter und das war's. Und was sagt die Schrift? Er ging mitten durch sie hindurch. Da hat der Teufel gemerkt, ei, das ist nicht normal. Das ist nicht ein normaler Mensch wie die anderen Propheten, die man steinigen konnte, die man umbringen konnte. Hier ist irgendwas ganz anderes im Spiel. Und Jesus war unter göttlicher Immunität. Niemand konnte ihm etwas anhaben. Und er sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es von alleine und habe Vollmacht, dann das Leben wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir. Was für eine Autorität. Und du weißt, wie dann die Pharisäer und Schriftgelehrten erfüllt waren von Eifersucht und von Wut und wie sie getrieben wurden vom Teufel und Pläne geschmiedet haben, um Jesus umzubringen. Und schlussendlich war dann dieser Verrat von Judas und die kamen dort unter der Anweisung von Judas im Garten in der Nacht mit Fackeln und Waffen und Stangen und Schwerter und alles. Und Judas hat dann gezeigt, wer ist Jesus, durch einen Kuss. Und sie wollten ihn verhaften. Und im Dunkeln, Jesus tritt ihnen entgegen und sagt, wen sucht ihr? Und sie haben gesagt, den von Nazareth, den Schlimmen. Den suchen wir. Und dann sagt die Schrift, Jesus sagt, Ich bin. Das ist im Alten Testament, ich bin, der ich bin. Der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin. Und als er das gesagt hat, da war so eine Machtdemonstration aus seinen Worten, dass diese schwer bewaffneten Soldaten zurückwichen und zu Boden stürzten. Das ist, was die Bibel sagt. Jesus hat nichts mit ihnen gemacht. Er hat nur dieses machtvolle Wort gegeben, ich bin. Und sie wichen zurück und stürzten zu Boden. Warum ist das geschehen? Um zu zeigen, niemand nimmt mir mein Leben. Ihr habt überhaupt keine Macht über mich. Ich bin unter göttlicher Immunität. Kein Mensch kann mir irgendetwas tun. Ich bin vom Himmel. Und ihr seid von der Erde. Uns trennen Welten. Und ihr habt keinerlei Macht über mich. Und nachdem das geklärt war, sagte er, okay, versuchen wir es noch einmal. Und ich glaube, Jesus hat im stillen gebetet, danke Vater, das reicht, jetzt kannst du diese Immunität aufheben. Jetzt bin ich bereit, mich in ihre Hände zu geben. Und er ermutigt sie noch einmal, wen sucht er? Sie rappeln sich auf, ja, den von Nazareth. Ich bin. Und er hält die Hände hin und sagt, okay, lass uns gehen. Ihr könnt mich jetzt binden. So, es war für alle klar, das war nicht ein Triumph, eine Schar mit Waffen überwältigt einen Mann, sondern einer, der Autorität hat, dem niemand etwas anhaben konnte, gab sich freiwillig in ihre Hände. Und ihr wisst, was dann geschehen ist, das Verhör. Pilatus fragt, bist du ein König? Und er sagt, ich bin's. Und dazu bin ich gekommen, Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Dafür bin ich gekommen. Und der Mob fordert sein Leben. Und falsche Zeugen treten auf und beschuldigen ihn wegen Gotteslästerung. Und schlussendlich Jesus wird gequält, wird gedemütigt. Die Dornenkrone und sie verspotten ihn als ein König. Und schlussendlich, sie vollziehen das an ihm, was schon lange Zeit vorher David im Heiligen Geist prophezeit hat, dass Jesus gekreuzigt würde. Als David von dieser Kreuzigung prophezeite, war den Juden die Hinrichtungsmethode Kreuzigung vollkommen unbekannt. Die haben ihre Verbrecher gesteinigt. Das kam erst Jahrhunderte später durch die Juden. Aber David hat es im Psalm 22 prophezeit. Die Hände durchbohrt und dann dieses Wort, ihm wird keine Knochen gebrochen, ihm werden keine Knochen gebrochen. Und sein Mantel wird verlost, die Kleider werden geteilt unter den Soldaten und der Mantel wird nicht geteilt, der Mantel wird verlost werden. Und genau das hat sich so abgespielt. Und diese Henker, diese römischen brutalen Soldaten, die haben null Interesse gehabt an jüdischer Religion. Die haben nicht gedacht, hey, pass auf, bevor wir hier jetzt weitermachen, lass uns denken, was sagen die Prophetien über den Tod von Jesus? Wir müssen noch dran denken, jetzt müssen wir den Mantel verlosen und die Kleider aufteilen, damit das Wort sich erfüllt. Niemand hat Interesse gehabt, das Wort der jüdischen Religion zu erfüllen, was irgendwie uralt war. Das waren Henker, das waren schlechter, brutale Menschen, die schon viele, viele andere hingerichtet hatten. Und doch ist es genau so passiert. Bis in alle Einzelheiten, die Summe des Verrates, 33 Silberlinge, all die Einzelheiten, all das, was vorher prophezeit wurde, wie Puzzlesteine, kam alles zusammen und da war das Bild, er ist der Messias, er ist das Lamm Gottes, der jetzt sein Leben lässt. Und als er am Kreuz war, da ist etwas Ungeheures passiert. Die Schrift sagt, wenn die Mächte der Finsternis, wenn die gewusst hätten, was Gott tut oder was die Pläne Gottes sind, was er vorhat, die hätten ihn niemals gekreuzigt. Das Kreuz war eine Falle, von Gott vorbereitet. Aber der Teufel war blind vor Rage, vor Wut und auch vor Begeisterung. Den er jahrelang nicht stoppen konnte, der ihm die Dämonen ausgetrieben hat und bewiesen hat, dass da ein Stärkerer gekommen ist, der die Werke der Finsternis zerstört, der kann nichts mehr tun. Hände an das Kreuz genagelt. Die Füße werden nirgendwo mehr hingehen. Nirgendwo wird das Evangelium verkündigt werden. Ein Triumph war da. Ein Jubel. Endlich. Und diese uralte Prophetie, der wird mir den Schädel zertreten. Diese wird sich nicht erfüllen, weil ich habe ihn in meiner Gewalt. Was nie möglich war, jetzt ist es passiert. Und ich habe triumphiert über meinen Schöpfer. Das ging vor im Teufel. Aber Gott hat einen Plan. Und als Jesus am Kreuz hing, ist etwas Unvorstellbares passiert. Und die Bibel redet davon. Und interessanterweise Paulus, der nicht Augenzeuge vom Kreuz war, er hat Einsicht, was im Unsichtbaren passiert ist, was sogar die Jünger, die daneben standen am Kreuz, nicht gesehen haben und nicht verstanden haben. Die haben nur gesehen, ihre Hoffnung ist dahin, der Messias, ihr Retter, ihr Erlöser, ist jetzt am Ende am Kreuz und in Kürze wird er sterben. Aber die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und ich weiß, dass es Theologen gibt, die sagen, nein, nein, das darf man so nicht sagen. Das muss heißen Sündopfer. Jesus war das Sündopfer. Paulus war ein Experte in Griechischen. Er kannte den Unterschied zwischen Sünde und Sündopfer. Außerdem macht der ganze Satz gar keinen Sinn mehr. Er wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit. Das ist der Austausch. Jesus nahm unsere Sünde, damit wir die Gerechtigkeit haben können. Er wurde bestraft für uns, damit wir frei sein können. Die Strafe liegt auf ihm, hat Jesaja prophezeit, damit wir Frieden haben. Und das ist passiert. Gott hat das Ungeheure, Unvorstellbare getan. Er hat die Sünde der Welt, wie das geht, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass es so war. Die Sünde der Welt zusammengeballt und auf Jesus gelegt. Und Jesus wurde zur Sünde. Und das ist die Erklärung, warum auf einmal diese Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater, die von Ewigkeit bestanden hat, auf einmal abriss. Und Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Und Gott hat sich abgewandt und hat seinen Zorn über die Sünde ausgelassen an seinem eigenen Sohn. Lass uns bedenken, diesen Teil der Erlösung, den konnte man nicht üben im Himmel. Das hat es niemals zuvor gegeben, dass der dreieinige Gott auseinandergerissen war und dass diese drei nicht mehr zusammen waren. Und Jesus wegen der Sünde, die er auf sich genommen hatte, er wurde getrennt vom Vater. Trennung von Gott nennt die Bibel Tod. Ist das so? Es ist so wichtig, dass wir biblische Terminologie übernehmen und aufhören, irgendwie mit unserer westlichen Terminologie zu denken. Die Schrift sagt, als Adam gesündigt hatte, oder bevor er gesündigt hatte, er bekam die Warnung, an dem Tage, wo du davon isst, wirst du sterben. Du musst gewisslich sterben. Und dann sehen wir, sie haben diese Grenze überschritten und sie haben diese verbotene Frucht genommen, von der sie gehofft haben, sie würden dadurch gleich sein wie Gott. Und was ist passiert? Ist Adam gestorben? Nein. Er konnte weitergehen, er konnte reden, konnte sogar sich hinterher mit Gott unterhalten. Aber etwas ist passiert. Auf einmal war diese Beziehung zerstört. Auf einmal, statt Vertrauen, war Angst da. Und er verbarg sich vor Gott. Er war getrennt von Gott. Die Einheit mit Gott war unterbrochen. Und das nennt die Bibel Tod. Entweder Gott hat sein Wort nicht gehalten oder Tod bedeutet etwas anderes, als wir unter Tod verstehen. So, wenn Gott sein Wort gehalten hat, dann ist eine geistliche Zäsur passiert in Adams Leben. Er wurde getrennt von Gott. Und genau das ist, was die Bibel sagt. Der Tod herrschte von Adam an. Und Adam konnte nur deswegen physisch sterben, weil er geistig abgeschnitten war von Gott, der das Leben ist. Nur deswegen konnte Adam überhaupt physisch sterben. Der physische Tod ist eine Folge des geistlichen Todes, wenn du so willst. Du kannst es anders nennen, ist mir egal. Aber du musst anerkennen, Adam wird genannt in der Bibel als tot. Und wir, die wir seine Nachfolger sind, weil er das, was er hatte, weitergegeben hat. Adam hatte vor dem Sündenfall keine Kinder, die kamen hinterher. Und alle seine Kinder und die Kinder seiner Kinder und die Kinder seiner Kindeskinder haben diese Erbschaft übernommen. Und deswegen sagt die Bibel, der Tod regiert von Adam an. Und Paulus sagt, wir alle in Epheser 2, wir waren tot in den Sünden. Ich meine, du kannst dich erinnern vor deiner Bekehrung. Du hast Schulbildung gemacht, du hast gearbeitet, du hast gelebt, du hast allerlei Dinge getan. Ja, du warst doch nicht tot. Aber die Bibel sagt, du warst tot. So entweder du übernimmst, was die Bibel sagt, oder du bleibst im Widerspruch gegen Gott. Lass uns das einmal lesen in Epheser Kapitel 2. Das ist so bedeutsam, dass wir verstehen, was die Bibel sagt über unseren Zustand, bevor wir Kinder Gottes geworden sind. Und das Verständnis von Tod, von was die Bibel meint mit Tod, ist der Schlüssel, um die ganze Erlösung zu verstehen. Epheser Kapitel 2. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Kannst du sagen, vor meiner Bekehrung, ich wurde ferngesteuert von einem Geist in der Luft? Oder sagst du, nee, ich habe einfach nur gemacht, wozu ich Lust hatte? Eben! Genau das ist die Programmierung gewesen. Das ist der Teufel. Ich mache nur, was ich will. So, du dachtest, du bist frei, indem du einfach tust, wozu du Lust hast, aber du hast den Willen des Teufels getan. Das ist, was die Bibel sagt. Du warst unter einem Geist. Du warst unter einer Macht. Egal, wie frei du dich gefühlt hast, egal, wie christlich du dich benommen hast, egal, wie viel du gespendet hast an die Caritas, du warst tot, du warst getrennt von Gott, du warst unter dem Fluch und keine deiner Taten hätten dich je gerecht machen können oder Gott bewirken können. Okay, der ist in Ordnung, den lassen wir so rein. Wir müssen das verstehen. Wenn du nicht sehen kannst, dass das, was du getan hast vor deiner Bekehrung, so schrecklich ist, dass du die ewige Höllenstrafe verdienst, dann bist du noch gar nicht bekehrt. Dann bist du mitten in der Selbstgerechtigkeit. Du sagst, aber ich habe auch meine guten Seiten gehabt. Und die guten Seiten, wenn man das genau betrachtet, die überwiegen eigentlich meine schlimmen Taten. Und eigentlich doch, ich verdiene den Himmel. Wer so denkt, ist mitten drin in im finstersten Heidentum und ist noch gar nicht bekehrt. Und alles hängt davon ab, dass wir durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes verstehen, was bedeutet es, dass Jesus für uns, wie es im Hebräerbrief heißt, den Tod geschmeckt hat. Ist das nur die physische Qual am Kreuz? Oder wovon redet er? Was meint Jesus, wenn er sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, er war tot? Wie verstehst du das? Wie versteht die Bibel das? Hier ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir unsere Gedanken anpassen müssen, erneuern müssen, in die Übereinstimmung mit Gottes Gedanken bringen müssen und wegkommen müssen von unserer westlich-materialistischen Sichtweise, was es bedeutet, dass jemand tot ist. Menschen denken, ja, jemand ist tot, er ist nicht mehr da. Einfach irgendwie hat sich in nichts aufgelöst, er ist einfach nicht mehr da. Das ist nicht, was die Bibel lehrt über Tod. Lass uns einmal zu einer hochspannenden Passage gehen. In Lukas, hier wird der Vorhang ein Stück zur Seite gezogen und wir kriegen Einblick in Welten, in die man normalerweise nicht hineinschauen kann. Und dort lesen wir diese Geschichte. Jesus sagt nicht, dass es ein Gleichnis ist, aber der Punkt ist der Inhalt dieser Geschichte. In Lukas 16, Vers 19, es war ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte aller Tage fröhlich in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Was meinst du, was das wehgetan hat? Und es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Abrahams Schoß ist nach der Bibel ein Ort, ein Zwischenaufenthaltsort der Toten. Und zwar derjenigen, die eine Beziehung mit Gott hatten unter dem alten Bund, die gläubig waren im alten Bund und die später in die Ewigkeit kommen würden. Das war wie das Vorzimmer zum Himmel. Okay, lesen wir weiter. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug, erstmal bedenke, der Mann ist gestorben. Und die Bibel sagt, der schlägt seine Augen auf. Ja, wie ich denke, der ist tot. Der ist tot. Und wo befindet er sich? Im Hades. Begreife den Unterschied zwischen Abrahams Schoß und Hades. Hades war ein Vorzimmer, war eine Wartestation für die Verstorbenen, die später in die ewige Verdammnis gehen würden. So, du kannst sagen, das Vorzimmer zur Hölle. Die Hölle war noch nicht geöffnet. Die ist auch jetzt noch nicht geöffnet. Aber das Feuer brennt schon. So, es gibt Hades und es gibt Abrahams Schoß. Das sind zwei völlig verschiedene Orte, wie hier uns die Bibel zeigt. Ja? Denn er war in Qualen und er sieht von weitem Lazarus in Abrahams Schoß. Ich denke, der ist tot. Der schlägt seine Augen auf, der sieht, gleich fängt er noch an zu reden. Was ist denn das? Was für eine Art von Tod ist denn das? Wir müssen wegkommen von dieser Idee, die die westliche Lebensweise irgendwie so erfunden hat. Auch eine Lüge des Teufels. Ist jemand tot, ist er weg. Und die gibt's nicht mehr. Nein, er hat nur diese Sphäre des Lebens verlassen, ist in eine andere übergegangen. Aber als Person existiert er immer noch. Denn eines Tages steht er vor Gott, seinem Richter. Der löst sich nicht in nichts aus. Es gibt keinen Tod, wo eine Person auf einmal irgendwie in Pulverdamm, Zischpeng und jetzt ist sie weg und vaporisiert und die gibt's nicht mehr. Diese Art von Tod gibt es nicht. Sondern die Bibel sagt, wir sind Geistgeschöpfe, wir sind geschaffen von Gott und wir leben in alle Ewigkeit. Unsere Existenz kann man nicht auslöschen und die wird auch nicht ausgelöscht. Und deswegen ist der Sünder für ewig in der Hölle. Weil eine Existenz nicht mehr ausgelöscht wird. Siehst du, was für ein Hoffnungsschimmer das ist für die Sünder? Eines Tages bin ich tot und biff, bin ich weg und bin gar nicht mehr da und bin für nichts mehr haftbar. Glorreiche Lösung. Leider ein Fantasieprodukt. Es gibt diese Art von Tod nicht. Es ist jedem Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Die Bewertung in göttlicher Gerechtigkeit seines Lebens und seiner Taten. Das ist, was die Bibel sagt. So, Jesus offenbart hier interessante Dinge und er sagt nicht, das ist ein Mythos. Das ist, was so das primitive Volk glaubt. Mit keinem Wort wird das angedeutet, sondern er sagt, das ist so. Das ist, was in Abrahams Schoß ist. Da ist Lazarus und da ist im Hades, im Totenreich, ist dort der Reiche. Und die können sogar miteinander irgendwie hin und her rufen. Kontakt haben, aber sie können sich nicht gegenseitig berühren oder helfen oder irgendetwas. Der Reiche kann sich sogar an seine Brüder erinnern, hat sogar ein bisschen Mitleid mit ihnen und sagt, ich will nicht, dass die auch hierher kommen, weil das ein furchtbarer Ort ist. So, er kann sich erinnern, er kann sprechen, er kann sehen. Er ist voll lebendig, nur dass er tot ist. Das ist der einzige Unterschied. Das Wort Gottes ist geeignet, deine westlichen Lügen vom Leben zu zerstören, wenn du glaubst, was das Wort sagt. Und wenn du nicht glaubst, was das Wort sagt, wird die ganze Geschichte, die jetzt noch kommt, überhaupt keinen Sinn machen. Wenn du denkst, das ist ein Mythos, das ist ein Märchen, das ist Volksglaube, das ist nicht, wie die Dinge wirklich sind, du verpasst alles. Du verstehst nicht, was es bedeutet, was Jesus für uns gemacht hat und welche Konsequenzen das für uns jetzt hat. Und Gott liegt es so sehr daran, das zu verstehen. Jesus hat einmal seine Jünger ermutigt und hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, Trübsal, Drangsal, Schwierigkeiten, Druck. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn du mal genau nachdenkst, du musst sagen, ja warte mal, worin besteht denn jetzt der Trost? Das kommt mir so vor wie, du hast Zahnschmerzen und du gehst zu deinem Kumpel und sagst, ich habe fürchterliche Zahnschmerzen. Und er sagt, sei ermutigt, ich hatte auch mal Zahnschmerzen, aber jetzt nicht mehr. Ja, fein, aber ich habe immer noch Zahnschmerzen. Das nützt mir ja nichts. Worin ist die Ermutigung, dass du sie mal hattest und ich habe sie immer noch? Was bedeutet das? Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr seid in der Welt, ihr habt Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet das? Das versuche ich zu erklären. Und wenn du das verstehst, verstehst du, was es heißt, dass du Kind Gottes bist, dass du von Neuem geboren bist und wieso du per Geburt Autorität über den Feind hast, nicht per geistlicher Reife, per Geburt durch deinen Status. Das ist so ein Hammer, dieses Ding, ihr Lieben. Und bleib dran und lenk dich nicht ab, lass dich nicht ablenken. Sag, ich will hier alles verstehen, Heiliger Geist, komm und hilf du mir. Lass uns wirklich ganz, ganz, ganz nah dranbleiben am Worte Gottes. Jesus hat vor dem Kreuz davon gesprochen, was er am Kreuz tun würde. Lukas 11 nehmen wir einmal, Vers 20. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Wer ist der Starke und wer ist der Stärkere? Jesus redet hier vom Teufel und er redet von dem, was er tun wird mit dem Teufel. Der Stärkere kommt über ihn und besiegt ihn. Und nimmt seine ganze Waffenrüstung weg. Morgen werden wir ein bisschen anschauen, Epheser 6, und in die Waffenrüstung gehen. Und dieses Wort, die ganze Waffenrüstung, ist im Griechischen ein Wort. Und das kommt nur zweimal vor im ganzen Neuen Testament. Und einmal hier, der Teufel hat eine ganze Waffenrüstung, die wird ihm weggenommen. Und wir bekommen die ganze Waffenrüstung Gottes. Hey, wenn du das durchdenkst, musst du sagen, das ist fast unfair. Der hat keine Waffen mehr und ich habe alle Waffen. Aber das sind die geistlichen Realitäten. Wir sind ausgestattet mit der Macht Gottes, aber nur, wenn wir verstehen, was hier gemeint ist. Kolosser 2, Vers 14 heißt es, Gott hat ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war. Das war, du hast das getan, du bist schuldig dieser Sache, du bist schuldig dieser Sache, du hast das gemacht, du verdienst den Tod. Diese Handschrift, diese Anklageschrift, die hat er aus der Mitte hinweggenommen, ans Kreuz genagelt, als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte. Das Wort bedeutet, völlig ausziehen, entkleiden, jemanden völlig entwaffnen, besiegen, überwinden. Das ist, was Jesus mit dem Teufel und den Mächten der Finsternis gemacht hat. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie einen Triumph gehalten. Das, sagt die Bibel, ist am Kreuz geschehen. Und viele, viele Gläubige haben sich nie die Mühe gemacht zu studieren, wiewohl die Betonung in der Bibel so klar ist. Du musst das verstehen und du brauchst den Heiligen Geist dazu, um zu verstehen, was da passiert ist. Da ist ein Geheimnis und das erschließt sich nicht einfach beim oberflächlichen Lesen. Man muss suchen, man muss die Ahnung bekommen. Hier ist ein Schatz und hier muss ich graben und forschen und dranbleiben. Und ich muss mich hingeben dem Heiligen Geist und muss mich demütigen und muss sagen, ich muss von ihm gelehrt werden. Das kann ein menschliches Gehirn sich nicht ausdenken. Es braucht Offenbarung von Gott. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 1 gehen. Epheser Kapitel 1. Und für mich ist das eines der wichtigsten Passagen im gesamten Neuen Testament. Weil hier wird uns gezeigt, auf welche Art und Weise man über wesentliche Dinge, die die Erkenntnis Gottes betreffen und was Gott mit uns getan hat und was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das verstehen können. Und alles hängt davon ab, dass wir das verstehen. Und Paulus sagt, er redet hier von seinem Gebetsleben für die Gemeinde. Und wenn du das vergleichst mit Kolosser 1, 9 folgende, dann siehst du sehr große Ähnlichkeiten. Und er betet dieses Gebet immer und immer und immer wieder. Er sagt, ich höre nicht mehr auf, das zu beten. Warum? Weil er weiß, das ist der Schlüssel für Offenbarung. Das ist der Schlüssel, um in das Erbe hineinzukommen. Das ist der Schlüssel, um in den ganzen Plan Gottes und um in die Autorität Gottes hineinzukommen. Paulus hat dieser Gemeinde 2 Jahre lang gedient und hat ihnen gepredigt, von morgens bis abends. Und er wusste ganz genau, das reicht nicht aus. Sie brauchen noch etwas anderes. Sie müssen jetzt nachträglich durch den Heiligen Geist das verstehen, was ich ihnen gepredigt habe. Wenn das bei Paulus der Fall war, und wie viel besseres Teaching als von Paulus kannst du kriegen? Wenn die Leute, die die Lehre von Paulus gehört haben, Offenbarung gebraucht haben, um bestimmte Dinge zu verstehen, dann was ist mit uns, die wir wirklich noch von Krümeln leben, von Brosamen, von den Schätzen Gottes und von diesen gewaltigen Dingen, in denen Paulus gelebt hat, fast keine Ahnung haben. So, er hört nicht auf zu beten. Ich gedenke euer Vers 16 in meinen Gebeten. Und was betet er? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wer ist das? Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat viele verschiedene Dienste. Und deswegen wird es genannt der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Geist der Furcht des Herrn, der Geist der Kraft und so weiter. Und all das war auf Jesus. Das sind nicht verschiedene Geister. Es gibt nur einen wunderbaren Heiligen Geist. Und der Geist der Weisheit und der Offenbarung ist nicht ein zweiter Geist. Es ist einfach ein bestimmter Dienst neben vielen anderen des Heiligen Geistes. Und er glaubt, dass die Gemeinde den Dienst dieses Geistes der Weisheit und Offenbarung bekommen durch Fürbitte. Nicht durch Teaching, durch Fürbitte. Und entweder du wirst das Konzept von diesem Ding hier nehmen und die nächsten Jahre daran kauen und beten und um Offenbarung beten und du wirst Dinge sehen, die du noch niemals gehört hast, die du noch niemals wirklich verstanden hast. Oder du sagst, ja, war ein nettes Teaching, ich glaube, es war auch irgendwie gut. Und es geht alles an dir vorbei. Und du wirst in diese Freiheit und in diese Klarheit und in diese Autorität über den Feind nicht hineinkommen. Ich sage es noch einmal, Autorität über den Feind kommt nicht in erster Linie durch Reife, sondern durch Offenbarung. Und Offenbarung bedeutet, damit wir uns ganz klar verstehen, auf übernatürliche Weise wird der Schleier weggenommen und du siehst, was du vorher nicht sehen konntest. Du hast innere Gewissheiten. Du kannst nicht erklären, wo kommen die auf einmal her, aber du weißt, die sind da. Und die sind sehr, sehr real und die funktionieren. Offenbarung bringt dich immer in neue Dimensionen der Kraft und der Freiheit. So, den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, der Offenbarung, zur Erkenntnis oder in der Erkenntnis seiner selbst. Es geht darum, Gott zu erkennen und Gott wird erkannt in seinem Wesen und in seinen Absichten und in seinem Handeln an uns. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Es braucht Gott, um uns zu zeigen, was die Hoffnung unserer Berufung ist. Es gibt hier und da Hinweise in der Schrift, aber letztendlich braucht es den Heiligen Geist, damit wir verstehen, worum es wirklich geht und aufhören, falschen Zielen nachzulaufen und anfangen, die Ziele Gottes als unsere Ziele zu sehen und uns denen hinzugeben und dem nachzugehen. Und dann redet er von dem Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen. Gott hat einen unermesslichen Reichtum in dich hineingelegt. Du sagst, du machst wohl Witze. Willst du mal mein Leben sehen, wie erbärmlich das ist, wie arm das ist, wie kümmerlich das ist, wie wenig da an Herrlichkeit zu sehen ist? Ich sehne mich nach Herrlichkeit, ich will Herrlichkeit haben, aber das ist Lichtjahre voraus und ich hinke hinterher und wir scheinen nie zueinander zu kommen. Wovon Paulus redet, dass etwas in dich hineingelegt wurde vom Himmel. Und weil du keine Offenbarung hast, läufst du immer noch rum wie ein Bettler. Weil du nicht weißt, was Gott getan hat. Viele Male, wir bitten Gott, Dinge zu tun, die er nicht tun kann, weil er sie längst getan hat. Und weil wir keine Offenbarung haben, was das Ganze bedeutet. Und der dritte Punkt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Eine überragende Größe seiner Kraft hat Gott investiert in die Glaubenden. Und damit du eine Ahnung bekommst, was diese Kraft getan hat, wird jetzt erklärt, was das für eine Kraft ist und wie die gewirkt hat. Die, nämlich die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die Macht seiner Stärke. Achte auf diese Formulierung, die wird noch einmal wiederkommen, wenn wir uns die Waffenrüstung anschauen. Halleluja. Halleluja. So, was ist mit der Macht seiner Stärke? Die hat er in Christus wirksam werden lassen. So, eine gewaltige Macht hat Gott in Christus wirksam werden lassen. Wann? Indem er oder als er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Kraft und Macht und Herrschaft und jedem Name, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Diese Kraft hat Gott wirksam werden lassen, als er Jesus auferweckt hat aus den Toten. Hier ist ein wichtiger Punkt, den viele übersehen und auch vielleicht manche von uns hier übersehen haben. Es gibt einen bedeutsamen Unterschied in der Schrift zwischen der Auferweckung Jesu und der Auferstehung Jesu. Es gibt einen bedeutsamen Unterschied. Und wenn du den nicht kennst, hast du das Allerwichtigste verpasst und du wirst nicht verstehen, was es bedeutet, dass du von Neuem geboren bist und dass du ein Kind Gottes bist und welchen Status du hast. Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung. Worum besteht er? Nun, bleib dran. Die Sache wird sich auflösen. So, diese Kraft hat Gott investiert in Jesus, als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann hoch erhoben über alle Macht der Finsternis gesetzt hat. Jesus ist jetzt hoch erhoben über den Teufel. Er hat nach der Auferstehung gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat er nie vorher gesagt. Nach der Auferstehung, alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Hoch erhoben über jede Macht der Finsternis. So, die Frage ist, warum braucht es eine gewaltige Kraft Gottes, um Jesus aus den Toten heraufzuholen? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Das wäre gut, weil wenn du Fragen stellst, hast du Chancen, Antworten zu bekommen. Wer fragt, kriegt Antworten. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße. Du musst lernen, Fragen zu stellen an den Text. So wie ich vorhin mit Johannes 16 gelesen habe. Ja, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, aber warte mal. Was habe ich davon, dass du die Welt überwunden hast? Ich bin mittendrin im Schlamassel. Schön für dich, freue ich mich. Prima. Aber was ist jetzt mit mir? Worin liegt der Trost, dass Jesus überwunden hat? Ja. Wir müssen Fragen stellen, nicht einfach nur so stur lesen. Fragen stellen. Diese Texte sind eingegeben vom Heiligen Geist voller Geheimnisse. Und wir müssen in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lernen, unsere Bibel zu studieren und Fragen zu stellen, simple Fragen zu stellen und mal uns so dumm zu stellen, wie wir wirklich sind. Das verstehe ich hier überhaupt nicht. Wo ist da der Zusammenhang? Wie passt das zusammen? Das verstehe ich einfach nicht. Heiliger Geist, du bist mein Lehrer. Du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Du bist der Autor dieses Buches. Wie ich so viele Male gesagt habe und wieder sage, die Bibel kann man nur verstehen in enger Freundschaft mit dem Autor. Wir brauchen den Heiligen Geist. David betet, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wie viele lesen stumpf ihre Bibel, stellen keine Fragen, überlegen nichts. Sie nehmen das einfach nur so, wie es da steht, aber ohne Offenbarung. Und Glauben an Jesus ohne Offenbarung funktioniert nicht. Macht zu einer toten Religion, aber nicht zu einer lebendigen, kraftvollen Erfahrung. So, es braucht eine Kraft, um Jesus hervorzuholen aus dem Tod. Apostelgeschichte Kapitel 2. Petrus predigt hier über Jesus und über das Kreuz. Vers 24. Den, nämlich Jesus von Nazareth, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn unmöglich war, dass er von ihm, vom Tod, behalten würde. Statt Wehen könntest du auch das Wort Schmerzen nehmen. Paulus redet hier im Bezug auf das Kreuzesgeschehen von den Schmerzen des Todes. Und wenn du den Text genau anschaust, dann verstehst du, das ist nicht der Schmerz, der physische Schmerz am Kreuz, bevor Jesus den letzten Atemzug ausgehaucht hat. Sondern es ist der Schmerz des Todes. Nicht vor dem Tod, der Schmerz des Todes. Und dann gibt es hier diese interessante Formulierung: Es war nicht möglich, dass Jesus vom Tod behalten wurde. Denkt an, was wir gelernt haben über, was ist denn eigentlich Tod? Und dieses Wort bedeutet etwas, dieses Behalten heißt sich einer Sache bemächtigen, etwas ergreifen, mit Gewaltanwendung in Besitz nehmen. Das ist, was dieses Wort bedeutet. Jesus konnte nicht im Besitz des Todes bleiben. Und ein bisschen weiter kriegen wir noch interessante Hinweise. Apostelgeschichte 2,27. Du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott mit ihm mit einem Eide verheißen hatte, aus der Frucht seiner Lenden einen auf seinen Thron zu setzen, hat er in dieser Voraussicht von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht im Totenreich, Hades, gelassen würde. Die Seele Jesu würde nicht im Hades gelassen sein. Hier sagt der Text, Jesus war im Hades, nicht in Abrahams Schoß, er war in Hades. Das ist, was Hebräer meint, wenn er sagt, Jesus hat für uns alle den Tod geschmeckt. Nicht den Moment des Sterbens, den Tod. Was ist Tod? Tod ist Trennung von Gott. Und diese letztendliche Trennung von Gott, das ist das Totenreich der Verdammten. Und dorthin kam Jesus. Und hier kommt der Punkt, wo ich meine persönliche Meinung hinzufüge. Bis jetzt haben wir nur Bibel angeschaut und das, was ich jetzt anfüge als meine persönliche Meinung, kannst du glauben oder kannst du nicht glauben, das ändert am Gesamtkonzept nichts. Es ist nur für mich eine Erklärung, um zu verstehen, ja, wie war das denn möglich, dass Jesus, der Gerechte, überhaupt ins Totenreich gekommen ist? Wieso ist denn der da überhaupt reingekommen? Normalerweise hätte er in Abrahams Schoß landen müssen, als Gerechter. Als der Teufel diesen Triumph erlebt hat über Jesus, er konnte ihn ergreifen, er konnte ihn annageln, er konnte mit ihm machen, was er wollte und er wehrte sich nicht mehr und kein übernatürlicher Schutz war mehr da. Und Gott Jesus beladen hat mit unserer Sünde, Jesus zur Sünde wurde, hat der Teufel einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat die Macht des Todes, und das bedeutet, jeder Mensch, der auf diesem Planeten geboren wird, ist voller Sünde und hat gesündigt. Und diese Sünde ist das Anrecht für den Teufel, die Berechtigung, diesen Menschen in das Totenreich zu bringen und schlussendlich in die ewige Verdammnis mitzunehmen. Und Jesus war voller Sünde, nämlich deine und meine Sünde. Aber er war der erste Mensch, der voller Sünde war und nicht gesündigt hatte. Weil er unsere Sünde genommen hat. Und diesen entscheidenden Unterschied hat der Teufel in seinem Eifer, in seiner Begeisterung nicht verstanden. So, er hat Jesus zu Unrecht ins Totenreich genommen. Er hätte ihn nie dort hineinlassen dürfen. Aber in seinem Übereifer, in seinem nicht zu fassenden Glück, er hat ihn besiegt, der ihm den Tädel zertreten wollte, den hat er jetzt in seiner Hand. Er hat ihn hineingenommen ins Totenreich, um ihn zu quälen. Das Totenreich ist ein Ort der Qual. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und die musst du nicht annehmen. Aber was du annehmen musst, dass er ins Totenreich ging, in Hades, das musst du annehmen, weil die Schrift das sagt. Dann musst du dir erklären, wie kam er da hinein. Vielleicht brauchst du dafür keine Erklärung, ich brauchte eine. Und mich stellt die sehr zufrieden, aber ich sage es noch einmal. Das ist meine persönliche Meinung. Das findest du nicht im Text. Aber dieser Punkt ändert an dem Gesamtplan der Erlösung nichts. Okay? So, Jesus war unter der Macht des Todes. Es gibt noch andere Schriftstellen, die das beweisen. Römer 6, Vers 9. Dort heißt es über Jesus, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Was bedeutet das? Wenn Worte etwas bedeuten, dann bedeutet das, es gab einen Zeitpunkt, wo der Tod geherrscht hat. Ja? Wenn ich sage, ich fliege nie wieder nach Mallorca, dann sagst du, wieso? Gefällt's dir da nicht? Ich sage, ich weiß nicht, war noch nie da. Dann sagst du, hallo, pass mal auf. Worte sind kostbar und die muss man sorgfältig wählen. Und wenn du mir sagst, du fährst nie mehr nach Mallorca, dann bedeutet das, du mindestens einmal warst du da. Sonst darfst du so nicht sprechen, dann musst du sagen, ich werde nie dahin fahren. Aber du kannst nicht sagen, nicht noch einmal, nie mehr. Das kannst du nicht sagen. Wenn du sagst, nicht mehr, dann muss jeder annehmen, du warst schon einmal da. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn die Bibel sagt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, dann gab es einen Moment, wo der Tod ist eine Person, wusstest du das? Das Mittelalter war gar nicht so verkehrt, den Sensemann darzustellen als eine Person. Der Tod wird nachher in den Feuersee geworfen. Wenn der Tod eine physische Erfahrung ist, ein medizinischer Sachverhalt, der Puls hört auf zu schlagen, das Herz schlägt nicht mehr, Gehirnaktivitäten zero. Wenn das tot ist, dann wie kann man Tod in den Feuersee werfen? Der Tod ist eine Person. Und dieser Tod hat einmal über Jesus geherrscht. Und Paulus sagt, nie mehr, nie wieder. Und du musst den Unterschied verstehen zwischen der Auferstehung Jesu und der Auferstehung von Lazarus. Lazarus war tot, ja, nicht der, den wir vorhin hatten, den Freund von Jesus, ja. Der war tot und Jesus wurde gerufen und nach 3 Tagen, als er schon stank, als klar war, hier ist menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Das war nicht ein medizinischer Irrtum. Jemand hat im Übereifer einen Totenschein ausgeschrieben, aber der war noch gar nicht tot. Der war richtig tot, der stank. Und Jesus hat so lange gewartet und dann hat er ihn rausgerufen. Aber das war nur ein Aufschub. Irgendwann später musste Lazarus wieder rein. Vielleicht hat er noch viele Jahre gehabt, keine Ahnung. Aber das war ein Aufschub. Aber Jesus, der im Tod war und durch die Kraft Gottes auferweckt wurde, wird nie wieder zurückgehen. Und seitdem Jesus auferweckt ist, ist der Tod nicht mehr der Tod. Was sagt er in Offenbarung? Ich war tot. Aber ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich habe dem Tod das Wesentliche weggenommen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal passiert ist, dass du deinen Hausschlüssel verloren hast. Bis du da Ersatzschlüssel und ein neues Schloss gefunden hast. Du lebst ganz komisch. Irgendwer könnte deinen Schlüssel finden und kommt jetzt in deine Privatsphäre und du kannst nichts dagegen tun. Das ist ein ganz mulmiges Gefühl. Und das hat jetzt der Teufel, weil Jesus ihm die Schlüssel abgenommen hat. Und Jesus kann jederzeit hineinspazieren und kann Menschen aus dem Tod herausholen. Durch die Gemeinde. Und das nennt man Evangelisation. Halleluja. Menschen aus Tod zum Leben zu bringen. Das ist unsere Arbeit. Das ist Evangelisation. So der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und damit ihr nicht denkt, ja, was sind das für seltsame Theorien hier, will ich mal einen kompetenten Theologen mit hier ins Feld führen. Und das ist der Rienecker zu der Wuppertaler Studienbibel. Gibt es ein Zitat von Luther? Und Rienecker, der das bearbeitet hat, der bringt hier ein Zitat von Luther. Nicht alles, was Luther gesagt hat, war Müll, wissen wir, ja? Er hat viele gute Sachen gesagt. Hat auch viele schreckliche Sachen gesagt, aber er hat gute Sachen gesagt. So, es gibt ein Zitat von Luther zu Epheser 4, Vers 9 in der Wuppertaler Studienbibel. Kein Mensch, das ist wo Jesus, der hinabgestiegen ist in die unterste Tiefe. Ja, das ist diese Geschichte. Kein Mensch auf Erden ist so tief gedemütigt als er, Jesus. Auf dass das Wort Pauli, er ist hinuntergefahren, feststünde und wahr bliebe. Denn er hat sich am allertiefsten heruntergelassen, unter das Gesetz, unter den Teufel, unter den Tod, unter die Sünde, unter die Hölle. Das ist, meine ich, die letzte und unterste Tiefe. Das ist, was Luther vor 500 Jahren geschrieben hat, als Erklärung zu dieser Passage in Epheser 4, Vers 9. Weitere Belege, das kommt alles zusammen und gibt ein wunderbares Bild. Apostelgeschichte 13. Paulus, hier ist die Predigt von der Auferstehung, von der Auferweckung. Wir verkündigen euch, Vers 32, die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Jetzt wird die Verheißung zitiert. Was ist die Verheißung? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und was sagt hier der Text? Wann wurde diese Verheißung erfüllt? Das ist nicht die Empfängnis von Maria, das ist nicht Bethlehem, das ist die Auferweckung Jesu. Diese Verheißung, du bist mein Sohn, heute habe ich dich erzeugt, die wurde erfüllt, als Gott Jesus erweckt hat. Und jetzt lass uns noch einmal zu Epheser 1 gehen. Und wir lesen dann ein bisschen weiter. Und wir sehen hier diese Kraft, die Macht seiner Stärke hat Gott wirksam werden lassen in Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Jetzt verstehen wir ein bisschen, warum es Kraft brauchte, weil Jesus in Feindeshand war. Und Gott konnte eingreifen, meine Erklärung, weil der Tod den Tod missbraucht hat und weil der Tod den Tod angewandt hat auf Jesus, wo er das nicht durfte, weil Jesus nicht gesündigt hat. Aber wie auch immer, Fakt ist, diese Kraft wurde angewandt, als Jesus auferweckt wurde. Kapitel 2. Auch euch, und dann kommt in meiner Bibel, spitze Klammern, hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Warum steht, hat er auferweckt in Klammern, in spitzen Klammern? Ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel gelöst ist, das Problem. Es steht in spitzen Klammern, weil das da gar nicht steht. Ja, wenn es gar nicht steht, dann warum hat man das da hingeschrieben? Damit dieser Satz Sinn macht. Du musst verstehen, Epheser 1, 15 bis 23 ist ein gewaltiges Satzgebirge mit verschiedenen Nebensätzen und Verschachtelungen und ist ein einziger Satz. Und dieser Satz hat ein einziges Verb und dieses Verb heißt auferweckt, hat er auferweckt. Und dieses Verb findest du, das Tu-Wort, so hat man das früher genannt, das findest du in 1,20. Das bedeutet, man muss es so lesen, diese Kraft hat er wirksam werden lassen in Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und auch euch. Als Christus auferweckt wurde durch die Macht Gottes, wurden wir auferweckt. Jetzt kannst du entweder sagen, verstehe ich nicht, geht nicht, macht keinen Sinn. Wie kann Gott an mir etwas tun, was vor 2000 Jahren war, wo es mich gar nicht gab? Das mag alles intellektuell redlich und berechtigt sein. Aber wenn Gott sagt, er hat an mir gehandelt, als er an Christus gehandelt hat, dann weiß ich eins, er hat an mir gehandelt, als er an Christus gehandelt hat. Du kannst damit machen, was du willst, ich mache damit, was ich will. Ich glaube dem Wort Gottes. Ohne meinen Verstand zu bemühen, ja, wie soll ich das verstehen? Wie kann denn das sein? Wie gibt es denn das, dass Gott an mir handelt, wo ich noch gar nicht da bin? Das ist sein Problem, nicht mein Problem. Halleluja. Ich glaube dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, in demselben Augenblick, als Jesus auferweckt wurde, wurde ich auferweckt. Und ich wurde nicht nur auferweckt, ich wurde mit Christus versetzt in himmlische Örter. Und damit da keine Zweifel bleiben, kommt dasselbe noch einmal im Klartext, dann in Kapitel 2, Und dort heißt es, Gott aber, Vers 4, Kapitel 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet worden. Er hat uns mit auferweckt, zusammen mit was? Mit Christus. Als Christus auferweckt wurde, wurdest du auferweckt. Und hier ist der Punkt. Du bist nicht auferstanden mit Christus. Als Christus auferstanden ist, das war die Folge seiner Auferweckung. Er kam aus dem Tod, wurde lebendig gemacht. Und dann ging er zum Grab und hat die Leiche abgeholt. Verstehst? Es klingt jetzt brutal, aber Christus aus dem Tod lebendig gemacht, ging zurück und hat den Leichnam abgeholt. In dem Moment, wo er in die Leiche geschlüpft ist, gab es eine dramatische Verwandlung mit dieser Leiche. Die wurde nicht nur lebendig wie Lazarus, sondern sie wurde verwandelt. Und Jesus bekam das, was wir Herrlichkeitsleib nennen. Mit einer grandiosen Fähigkeit, durch Wände zu gehen. Die Jünger aus Angst verbarrikadieren sich. Und Jesus tritt mitten hinein und sagt, Friede mit euch. Fürchtet euch nicht. Und das ist der Herrlichkeitsleib, der in beiden Dimensionen, in der Erde und im Himmel gleichzeitig sein kann. Oder nicht gleichzeitig, aber entweder da oder da. Das ist, was uns erwartet. Das sagt Paulus in 1. Korinther 15. So, du wirst hier auf der Erde sein, wirst hier Verwalter sein einer Stadt oder einer Universität oder Chef vom Internet oder ich habe keine Ahnung, was für dich vorgesehen ist. Aber du wirst hier deine Arbeit tun unter unerretteten Menschen. Und dann hast du deinen Job getan und Scotty, beam mich ab, dann verschwindest du und du bist im Thronsaal und du betest an. Und es gibt für dich keine Zeit mehr. Wir können uns das nicht vorstellen, ein Leben ohne Zeit. Aber wir können in dieser Dimension der Ewigkeit leben und wir sind dort mit diesem Geistleib, mit dem auch Jesus dort jetzt auf dem Thron ist. Ein Mann sitzt auf dem Thron des Universums und hat die Wundmale in den Händen und an der Seite und wird das für immer haben. Er hat einen Leib, aber nicht einen irdischen Leib, einen Geistleib, einen verherrlichten Leib. Und diesen Art von Leib werden wir bekommen. Aber wir sind nicht mit Christus auferstanden. Das geschieht erst, wenn die Entrückung ist. Wenn Jesus kommt und die Gemeinde holt. Dann werden wir in einem Augenblick verwandelt. 1. Korinther 15. Aber wir sind schon mit Christus auferweckt. Das heißt, so wie als Jesus auferweckt wurde, die Auferstehung war nur noch ein Amtsakt. Die war nicht mehr aufzuhalten. Es war schon entschieden, er könnte wieder seinen Leichnam zurücknehmen, seinen Körper und könnte in diesen irdischen Dimensionen jetzt wieder leben. Das war nicht mehr nach der Auferweckung rückgängig zu machen. Das war eine unvermeidbare Folge der Auferweckung. Verstehst du den Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung? Jesus kam aus dem Totenreich. Während das passierte, waren die Soldaten am Grab und bewachten die Leiche. So musst du dir das vorstellen. Und dann kam Jesus zurück und diese Soldaten sind alle überwältigt worden von der Herrlichkeit Gottes. Und wir sind lebendig gemacht worden, mit auferweckt worden mit Christus. Das ist, was Jesus gemeint hat, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist, sag mal in Klammern, bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das nennt man die neue Geburt. Vom Tod zum Leben. Paulus sagt, ihr wart alle tot in den Sünden. Jetzt seid ihr lebendig. Das Leben aus Gott ist in euch. Etwas, das die härteste Probe bestanden hat, was durch den Tod gegangen ist. Auferstehungsleben ist in dir. Etwas, an dem der Teufel sich die Zähne ausgebissen hat, ist in dir. Und er hat null Macht darüber. Und deswegen sagt das Wort Gottes, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das Überwinden der Welt kommt nicht durch Anstrengung zustande. Nicht, okay, ich werde 30 Jahre wacker, meine geistlichen Disziplinen tun und ich werde wachsen, ich werde reif werden und dann kann ich das von mir auch sagen. Überwindung kommt per Status. Wir sind Überwinder. Und wenn du glaubst, dass du Überwinder bist, dann kannst du lernen zu überwinden. Wir sind nicht Überwinder, weil wir bewiesen haben, dass wir viel überwunden haben, sondern wir sind per Geburt Überwinder. Und wenn du das wirklich glaubst, dann kannst du anfangen zu überwinden. Weil du weißt, in mir ist ein Leben, das unbesiegbar ist. In mir ist ein Leben, das durch den Tod gegangen ist. In mir ist ein Leben, gegen das der Teufel nichts mehr tun kann. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Der, der Jesus am Kreuz, den Teufel am Kreuz überwunden hat, der ist jetzt in dir. Und deswegen, weil der Teufel das anerkennt und du das glaubst, hast du Autorität über den Feind. Und du kannst sagen, der, der dich schon besiegt hat, ist in mir. Möchtest du ihn nochmal erleben? Soll er nochmal rauskommen? Nochmal ein Showdown gefällig? Der Teufel weiß, er kann nichts unternehmen gegen Menschen, die Offenbarung haben, dass sie eine neue Schöpfung sind. Die Autorität über den Feind kommt aus Status, nicht aus Erfahrung, nicht aus Reife. Wir sind Überwinder. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir können Nein sagen zum Teufel, wir können Nein sagen zur Sünde, wir können Nein sagen zur Hoffnungslosigkeit, weil in uns das Leben ist, ein unzerstörbares Leben ist in uns hineingelegt. Ein Leben, das schon durch den Tod gegangen ist. Du bist durch den Tod gegangen, der Tod liegt hinter dir, den Sensemann wirst du niemals treffen. Zu spät. Wenn du stirbst, du bist im selben oder im allernächsten Augenblick im Geist beim Herrn. Das ist, was die Bibel sagt. Nicht Abrahams Schoß. Abrahams Schoß ist leer, ist geräumt, geschlossen, existiert vielleicht noch, aber Tür ist zu, nicht mehr im Betrieb. Weil durch die Auferstehung Jesu Abrahams Schoß geräumt wurde und die Heiligen sind jetzt im Geist bei Christus. Die Heiligen des alten Bundes sind im Geist bei Christus und die Verstorbenen in Christus sind im Geist bei Christus. Und wenn er zurückkommt auf diese Erde, dann kommen sie auch und holen hier ihren neuen Körper ab, genauso wie wir auch. Halleluja, das ist, was die Bibel sagt. Der, der in dir ist, ist größer. Es hat nichts mit Anstrengung zu tun. Okay, ich habe verstanden, ich werde jetzt auch mich bemühen zu überwinden. Du hast nichts verstanden. Du musst keine Beweise liefern. Du musst nicht jetzt hart arbeiten. Du musst glauben. Glauben was? Dass du eine neue Schöpfung bist. Dass du mit Christus erhöht bist über alle Macht der Finsternis. Deswegen sagt die Bibel, der Gott des Friedens wird den Teufel unter eure Füße treten. Wo ist der Teufel unten? Wir sind oben. Als ich anfing mit geistlichem Krieg als junger Christ und diese Dinge irgendwie ich lernen wollte, meine Idee war, da ist ein riesiger Teufel und hier bin ich als kleiner Zwerg. Ja, wie soll ich jetzt den besiegen? Ich habe mir vorgestellt irgendwie, ich nehme alle meine Kräfte zusammen. Ich habe da so ein Schwert und ich hau da drauf und da ist ein Berg vor mir und mit aller Macht dresche ich auf diesen Berg ein. Der will noch nicht weichen, aber ich denke, ich bleib dran, ich bin zäh. Und auf einmal, wie die Kamera zoomt raus und auf einmal sah ich, dass dieser riesige Berg vor mir die Spitze eines Stiefels war. Und die Kamera zoomt drauf und ich guckte hoch und da war ein Riese und ich stand mit Stecknadel vor so einem Lederstiefel und versuchte da reinzupieken. Und er war hoch amüsiert, er schaute herunter und sagte, na Kleiner, wird's denn klappen? Diese Sicht hatte ich, als ich anfing, mich zur Wehr zu setzen gegen den Teufel. Und ich habe verstanden, das ist nicht die Sicht, die Gott von mir hat. Wir sind die Riesen. Wir treten den Teufel unter unsere Füße. Wie kannst du einen Riesen, der viel größer ist, als du, unter deine Füße treten? So hoch kommt der Gelenkigste nicht mit seinen Füßen. Das ist unmöglich. Wir sind versetzt in himmlische Örter. Und ich glaube, das wird eine der wichtigsten Aussagen des Neuen Testamentes sein, über die wir noch viel, viel tiefere Offenbarung bekommen werden und die die Armee Gottes hoch effektiv machen wird im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, dass wir hoch erhöht sind über jeden Namen, über jede Macht, über jeden Geist, über jede Herrschaft. Und deswegen haben wir Autorität. Und deswegen können wir zu Felde ziehen und können den Feind niederwerfen und ihm verjagen aus Territorium, das er über so lange Zeit im Besitz gehalten hat. Halleluja. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Der Rest muss durch Offenbarung dir gegeben werden. Aber ich denke wenigstens, wenn du aufmerksam zugehört hast, du hast irgendwie verstanden, da ist der Hammer. Das ist das Ding. Das muss klar werden für mich. Und wir beten, Vater, dass du uns hilfst in unserer Schwachheit, in unserem Unvermögen. Und dass du Offenbarung gibst über diese kostbaren Wahrheiten. Was es heißt, dass etwas von dir in uns geboren ist, etwas vom Himmel, über das die mächtigsten Mächte der Finsternis keine Gewalt und keine Kontrolle haben. Komm, Heiliger Geist, öffne uns die Augen und motiviere uns, mit Fleiß, betender Weise diese Schriftstellen uns anzueignen und zu warten, bis der Schleier weggezogen wird und wir sehen, wer wir sind, was du uns gegeben hast, was es bedeutet, dass wir Kind Gottes sind, dass wir aus Gott geboren sind. Und so wirst du uns befähigen, Kämpfer zu sein, Überwinder zu sein. Und wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für das, was du in Christus getan hast. Wir danken dir für das Werk der Erlösung. Wir danken dir, dass der Teufel ausgetrickst und überwältigt wurde. Und dass ihm alles weggenommen wurde, worauf er sich verlassen hat. Danke für den Sieg Jesu am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja.
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.